Ich sage mal noch ein bisschen was zur Demokratie. Vielleicht hilft uns ja was. Was mir bei Ihrer Rede der Sache nach nicht gefallen hat, beziehungsweise was ich wenig überzeugend finde, ist Folgendes. Krieg führen Staaten ja immerhin mit Teilen ihrer Untertanen. Die sind ja die tatsächlich kriegführenden Leute, die den Kampf durchstehen müssen und die dabei ja auch ziemlich massenhaft zu Tode kommen. Im Krieg ist das Volk für den Staat eine materielle Ressource, und zwar nach beiden Seiten hin. Nach der Seite der Kriegführung selber. Das sind halt die Leute, die aufs Schlachtfeld geschickt werden, als Repräsentanten ihrer Staatsmacht, mit der Waffe in der Hand und wildfremde Menschen umbringen müssen. Und als Ressource nach der Seite hin, dass sie zu Hause an der Heimatfront den Krieg aushalten müssen. Und wenn sie das Pech haben, in einem Land zu leben, das im Krieg unterliegt, das an ihren eigenen materiellen Lebensverhältnissen zu spüren kriegen. Es kommt mir also ziemlich unlogisch vor, zu sagen, weil es den Leuten hier so gut geht und weil sie hier so ein wunderbares Leben haben, ist es für sie das Logischste von der Welt, zu sagen, das, was ich hier an gutem Leben habe und das, was mir so gut geht, opfere ich der Notwendigkeit, im Ausland oder dafür zu sorgen, dass meine Staatsgewalt sich gegen eine andere durchsetzt. Da passt was nicht zusammen. Weil den Krieg bestellt sich ja kein Bürger. Das war ja einer meiner Beweisabsichten bei dem französischen Staat im Krieg, bestellt sich ja kein Bürger. Es findet auch nicht eine Umfrage unter den Franzosen statt, wer da jetzt gerne aufs Schlachtfeld persönlich hingehen will und einen IS-Menschen erschießen. Sondern den Krieg setzt der Staat an. Und er setzt da an, das wollte ich auch gesagt haben, aus Erwägungen und nach Kriterien, die mit dem ausgerufenen Zweck dieses Krieges, die Leute zu schützen, gar nichts zu tun hat.
Da gebe ich Ihnen recht. Oftmals ist das so. Aber nicht immer.
Doch, das ist auch in diesem Fall so. Dann müssen Sie aber mal was gegen die Argumente sagen.
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel.
Nein, nicht Beispiel, sondern bei dem Beispiel, wo wir jetzt sind.
Moment, ich nehme ein Beispiel. Historisches Beispiel.
Nein.
Da gibt es kein Beispiel. Moment, Sie haben sich bei den Terror...
Nein, kein
Moment, darf ich hier reden oder nicht?
Ja, natürlich.
Es gibt Kambodscha, vielleicht haben Sie sich da mal mit beschäftigt. Da waren die Roten
Khmer. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen.
Damit, Moment! Oder weißt du das nicht schon, was ich sage?
Nein, ich glaube,
also,
das kann man nicht vergleichen.
Kambodscha, ich bin selber da mal gewesen, habe mir das angeguckt, wie viele Menschen da umgebracht worden sind, habe die Situation ein bisschen studiert. Eine große Anzahl von Menschen ist dort umgebracht worden, von den Roten Khmer, grausamster Weise. Und zum Glück sind irgendwann die Vietnamesen einmarschiert und haben da wieder Ruhe reingekehrt. Vietnam war damals auch keine Demokratie und trotzdem war das aus historischer Sicht ganz vernünftig, da einzumarschieren und den Krieg zu stoppen. Das konnte es natürlich nur mit Waffen und zu sagen, wir konnten ihn stoppen. Sonst wäre die Katastrophe für die Bevölkerung viel größer gewesen. Aber ein anderes Beispiel, ich bin auch hier, was Amerikaner in Vietnam gemacht haben, war eine große Schweinerei. Das hat zu großen Leid geführt. Ja? Aber was die Vietnamesen in Kambodscha gemacht haben, hat dazu geführt, dass weniger Leid da ist. Da kommt es doch letztlich darauf an. Und das ist die Frage, wie man mit Krieg umgeht. Deswegen kann man jeden Krieg nicht gleichsetzen, ist schlecht, sondern man muss genau historisch gucken, was ist da passiert und wer stoppt es.
Ich rede über was anderes als Sie. Ich wollte mal, Sie können sich offenbar eine Gegenwehr gegen schlechte Lebensverhältnisse, gegen staatliche Unterdrückung überhaupt gar nicht anders vorstellen, dass das eine andere Staatsgewalt dahin muss und das beseitigen.
Wie hat es denn gestoppt?
Das geht nicht darum, sondern es geht darum, dass ich Sie mal auffordern möchte,
ja,
diese Sichtweise der Welt zu hinterfragen.
Ja, ich wollte Sie auch das zu hinterfragen. Sonst wäre noch mehr Leid gewesen in diesem historischen Fall. Verstehen Sie das nicht?
Über Kambodscha, sondern ich rede über
Ich rede aber von Kambodscha. Ich frage Sie, wie hätten Sie das gemacht? Wie hätten Sie das gestoppt?
Dafür bin ich nicht zuständig.
Ja, ja, genau, da bin ich nicht zuständig. Ja. Sie sind auch zuständig, sich eine Meinung zu bilden. Kann man nicht sagen, ich bin nicht zuständig. Also, wie fühlen wir da denn?
Meinung zuständig?
Sie müssen doch eine Meinung dazu haben. Ja, ich hab Positionieren Sie sich doch mal zu diesem Fall.
Ich habe eine Meinung dazu. Die habe ich. Die halte ich bloß für die Frage des praktischen Umgangs mit der Sache für völlig irrelevant. Ich bin der Meinung, dass die Vorstellung, wenn man eine Meinung zu was hätte, dann wäre das quasi schon der halbe Weg zu der praktischen Veränderung von irgendwas auf der Welt. Halte ich für ein Irrtum. Und natürlich können Sie sich zu allem auf Gott und Gott und der Welt eine Meinung zulegen.
Ja. Es geht ja auch nur darum, dass Sie für alle Eingriffe und Einmarschiererei in fremde Staaten, wenn die Ihrer Ansicht nach was falsch machen, dafür sind. Und das beurteilen Sie ziemlich frei, welche das dann sind, in die eingegriffen werden muss und welche das sind, die das machen sollen. Naja gut, also für diese untertanige Gesinnung braucht man nicht viel. Da ist die Meinung auch ziemlich beliebig.
Ich finde, das unterscheidet uns einfach ein bisschen in der Art und Weise, wie wir über die Sache nachdenken. Ja. Sie denken so über die Sache nach, dass Sie sich quasi geistig auf den Standpunkt, wirklich auf den Standpunkt stellen, was würde ich tun, wenn ich der vietnamesische Staatspräsident wäre. Jetzt sind Sie aber nun mal
ein bisschen anders der vietnamesischen Staatspräsident. Sehen Sie es in Deutschland, wenn hier eine Nazi-Horde ist und Terror macht, dann bin ich dafür, dass der Staat die Polizei eingriff und sagt, stopp, das verstößt gegen unser Gesetz. Ja? Und wenn es Linksradikale sind, bin ich auch dafür. Stopp. Das ist in unserem Staat nicht so geregelt. Und jetzt in größeren Rahmen, wenn das europäisch ist, oder wir haben die kriegsähnlichen Zustände, da muss eine starke Macht sein, die kommt. Sonst haben wir.
Das hängt doch sehr davon ab, um das nochmal so rumzuprobieren. Das hängt doch sehr davon ab, welche Zwecke ein solcher Verein verfolgt. Ja, eben. Wie Sie das jetzt formuliert haben, würde noch jeder Staatspräsident argumentieren. In meinem Land muss Ordnung herrschen und eine Gruppe, die Ordnung stört, muss zur Raison gemacht werden. Ja,
das war nicht der Unterschied. Ob dieser Staatsmacht demokratisch gewählt worden
ist, das in Folge mal zeigen, überhaupt da nicht der entscheidende Unterschied.
Wer soll es denn entscheiden, wenn nicht die Demokraten? Wer soll es denn entscheiden? Ich verstehe nicht, für was für eine Staatsform Sie plädieren, das müssen Sie mal erzählen. Wer soll es denn entscheiden?
Ich möchte jetzt erstmal den zweiten Teil des Vortrags hören.
Ich habe das Gefühl, Sie konnten
nicht verantwortlich über Sie. Ich sage mal, was zum Antiterrorkampf nach innen und dann aus dem wird vielleicht auch hervorgehen, was ich von der Demokratie halte. Wir waren bei dem Punkt, das Ganze soll ja für den Schutz der Bürger stattfinden. Und so darf man sich das Ganze ja auch zurechtlegen, was der französische Staat da macht. Razzien, Verhaftungen außerhalb der polizeilichen Regeln, Außerkraftsetzung, Änderung der Verfassung. Das ist übrigens das Demokratische daran, dass der Staat sich für alle Übergänge, die er im Einsatz seiner Gewalt nach innen erlaubt, eine Rechtsgrundlage schafft. Das ist das Demokratie, daran merkt man übrigens, dass Demokratie ein Prozedere ist und nicht ein Zweck. Wenn der französische Staat beschließt, jetzt muss eine lückenlose Kontrolle der Bevölkerung durch die Geheimdienste durchgeführt werden, um die falschen Putz wieder rauszufiltern, dann macht er das nicht einfach, sondern lässt sich das vom Parlament genehmigen. Und dann ist das Recht.
Wenn er eine Mehrheit hat, ja.
Und dann ist das Recht. Und das ist überhaupt das Ganze, worauf es an der Stelle ankommt. Und worauf es übrigens auch noch ankommt, und da haben Sie eigentlich auch schon was zu gesagt, ist, dass die öffentliche Debatte um diese Maßnahme sich allein um die Frage der Effizienz der Maßnahme kümmert. ist die Frage, wie werden wir der Terroristen habhaft? Und da wieder vom Standpunkt dieses großen Wir argumentiert wird. Die einzige in der öffentlichen Diskussion über diese Maßnahmen einzig zulässige Frage ist. Warum braucht es eigentlich überhaupt in diesem Fall Totalkontrolle? Das Erste, was man ja sagen kann, ist, der Gewaltapparat, den die französische Regierung da auffahren lässt, den haben sie natürlich nicht für den IS erfunden, den haben sie schon. Und dann werden sie den wohl auch nicht deswegen haben, weil sie den Angriff von Terroristen befürchten, sondern weil sie praktisch und richtigerweise auf dem Standpunkt stehen, dass es in ihrer eigenen Gesellschaft genug Gegensätze gibt, genug potenzielle gewalttätige Auseinandersetzungen, sei es in den Pariser Vororten, sei es bei irgendwelchen Streiks, die aus dem Ruder laufen, zumindest der Möglichkeit nach. Und wenn sich ein Staat Notstandsgesetze zulegt, was ja unser Staat auch macht, dann kennt er Situationen, in denen die Geltung seiner Gewalt von unten angegriffen wird und wo er sagt, dann haben die bürgerlichen Freiheiten mal Pause. Und damit der Notstand nicht bloß ausgerufen wird, sondern auch vom praktischen Standpunkt wird, braucht es einen staatlichen Gewaltapparat und den gibt es auch schon, sonst wäre das Ausrufen des Notstands auch sinnlos. Also daran sollte man vielleicht denken, wenn der Staat in Frankreich diese Demo abzieht und Militär in die Straßen stellt, was ja sonst jedem freiheitsliebenden Bürger als entsetzlich vorkommen würde und brechen aller Regeln, die sich eigentlich für eine Demokratie gehört. Der wird schon seine Gründe haben, warum er an dieser Stelle sagt, da ist das Militär auch nach innen die genau passende Antwort. Und diese Gründe will ich jetzt nochmal ein bisschen aufblättern. Das erste ist die Absolutheit, mit der Frankreich sich auf den Standpunkt stellt, sowohl Fahndung als auch Überwachung hat den Zweck des Dingfestmachens von potenziellen Touristen schon bevor sie überhaupt tätig waren. Das ist ein Ideal von Geltung der staatlichen Gewalt, das der Staat normalerweise bei üblichen Verbrechen überhaupt nicht hat. Die Staatsgewalt weiß sehr genau, dass in ihrer Gesellschaft ununterbrochen Gewalttaten gegen Leib und Leben und Eigentum der Bürger aneinander vorkommen. Deswegen gibt es ja überhaupt ein Strafrecht und einen ganzen Strafrechtskatalog. Der geht praktisch davon aus, dass sie stattfindet und wenn die Taten getan sind, dann fahndet er nach den Tätern, stellt sie vor Gericht und sperrt sie ein. Dem ist also vollkommen klar, dass die Gegensätze der Gesellschaft, die er bietet, lauter Gewaltübergänge tagtäglich in sich tragen. Und das nimmt er seiner Gesellschaft realistischerweise betrachtet auch gar nicht übel, sondern sorgt halt dafür, dass es nicht allzu viele sind und dass das alles im Rahmen bleibt. In diesem Fall stellt sich die Staatsgewalt tatsächlich auf den Standpunkt der Verhinderung, der Prävention, des Vorgreifens vor die mögliche Tat. Und das liegt daran, dass hier eine Sorte Verbrechen vorliegt, die nicht von einem Bürger an einen anderen begangen worden ist, sondern tatsächlich ein Verbrechen, das sich ausdrücklich gegen die Staatsgewalt selber wendet. Er sieht sich in seinem Gewaltmonopol angegriffen und herausgefordert, und so ist die Tat des IS ja auch gemeint. Die Toten, die sie produzieren, sind ja, das habe ich am Anfang gemeint, ausdrücklich solche, die den Staat für vorführen sollen, dass er nicht die Allmacht über seine Gesellschaft hat. In dem Bekennerschreiben gibt es noch so eine Formulierung des IS, wo er sagt, ja, wir können in den Straßen von Paris Leute umbringen und da helfen euch eure Flugzeuge gar nichts. Da merkt man dran, wie die ticken, dass sie also genau diese Herausforderungen auch meinen, wenn sie sowas tun. Und deswegen spielt es für diesen ganzen Aufmarsch an Sicherheitskräften, für die neue für die Ausstattung der Geheimdienste mit neuen Fahndungsrechten und auch gar keine Rolle, wie groß der Schaden tatsächlich ist, den der IS da angerichtet hat. Es geht uns wirklich ums Prinzip, es geht um die Absicht, die da verfolgt wird und die im Keim erstickt werden soll. Und weil es um diese Absicht geht, deswegen nimmt die Prävention nicht nur die Form der Fahndung und Bespitzelung und Kontrolle ein, bis hin zu Überlegungen, Leuten, die man der IS-Nähe verdächtigt, die französische Staatsbürgerschaft abzuerkennen, sondern sie nimmt auch ausdrücklich die Form der Gesinnungskontrolle an. Deswegen will ich zu dieser Gesinnungskontrolle und deren Verhältnis zum freiheitlichen Denken, was in unserer Gesellschaft gestattet ist, noch ein paar Worte sagen. Das eine, was man an den Sicherheitsmaßnahmen sehen kann, ist das. Offensichtlich beruhen die ganzen privaten Freiheiten, die ganze Unversehrtheit der Privatsphäre, das ganze Recht, sich frei im Land zu bewegen. Auch das schränkt ja der französische Staat für potenziell Terrorverdächtige ein, indem er sich die Erlaubnis verschafft, sie im Zweifelsfall in ihren Wohnungen festzusetzen. Auch ein Bruch einer bürgerlichen Freiheit, der aber bei dieser ausgewählten Adressatengruppe dann mal eben kurz außer Kraft gesetzt wird. Offenbar beruht diese ganze schöne Freiheit darauf, dass die Leute sich im Großen und Ganzen an die Vorschriften und Regeln halten, die der Staat in Form seiner Gesetze erlässt, dass sie sich an die Verhältnisse anpassen, die ihnen serviert werden, dass sie sich unterordnen unter die Notwendigkeiten, die ihnen von oben aufgemacht werden, des Geldverdienens und des Gehorchens. Und weil die Mehrheit, die übergroße Mehrheit das tut, deswegen leistet es sich der Staat und will das auch, dass das in Freiheit und in freier Entscheidung der Bürger diese Anpassung und Unterwerfung auch stattfindet. Das hält er für durchaus zweckmäßig und produktiv und hat dagegen auch gar nichts einzuwenden. Wenn aber sich so ein Verein wie der IS im Land breit macht, breit macht ist ja schon maßlos übertrieben, also Figuren sich von dem angesprochen fühlen, dann hat das die praktische Relativierung dieser Freiheit notwendigerweise zur Folge, weil man ja der falschen 50er überhaupt nur darüber habhaft werden kann, dass man die Kontrolle auf alle ausdehnt. Da merkt man wieder, oberstes Prinzip ist die Unangreifbarkeit dieses staatlichen Gewaltmonopols und was da dann an Freiheiten und Rechten für den Einzelnen übrig bleibt, eine abhängige Variable davon. Die freiheitlich-demokratischen Staaten machen aber noch einen Übergang und der ist eine extra Erwähnung deswegen auch würdig, weil er eigentlich inzwischen so ungefähr die ganze Talkshow-Welt beflügelt. Der französische Staat fasst nämlich die eigene Gesellschaft als Basis des IS ins Auge. Die Attentäter waren ja französische Staatsbürger, es waren gar nicht Zugereiste, sondern es waren Leute, die selber schon länger in Frankreich leben. Und diesem Umstand hat der französische Staat die Diagnose entnommen, dass es wohl in den Milieus, aus denen diese Leute kommen, so etwas wie einen Sumpf gäbe, der solche potenziellen IS-Täter produziert und dass es nun gelte, diesen Sumpf auszutrocknen. Wohlgemerkt, das ist seine Diagnose, das ist keine Bestimmung dessen, was da tatsächlich vor sich geht, sondern er betrachtet jetzt diesen Teil seiner Gesellschaft so, dass er sagt, wie der organisiert ist, wie da die Leute ticken, was da die Leute machen, enthält in sich die Potenz des Übergangs, die Möglichkeit des Übergangs zum Staatsfeind. Und weil es die Potenz, die Möglichkeit des Übergangs zum Staatsfeind enthält, deswegen muss diese ganze Abteilung meines Volkes unter diesem Gesichtspunkt ins Visier genommen werden und bearbeitet werden, propagandistisch, erzieherisch, durchaus auch ein bisschen sozial. Da fällt ihnen dann plötzlich ein, dass die Leute was zum Leben brauchen, was ihnen sonst eigentlich weniger interessiert. Damit sie sich daran gewöhnen, wie die normale Mehrheit sich den Verhältnissen hier unterzuordnen und sich in sie einzufinden und nicht der Tendenz nach zum Terroristen zu werden. Und was das Milieu ist, ist ja auch kein großes Geheimnis. Das sind die Moslems überhaupt. Und so wird aus dem Anschlag in Paris ein Generalverdacht gegen alle, die diese Glaubensrichtung verfolgen, und zwar erstmal völlig gleichgültig gegen die Frage, ob sie tatsächlich in irgendeiner Weise mit dem, was sie so tun und machen, dieser Sorte Denke nahestehen oder nicht. So macht der Staat ernst mit dem eigentlich unmöglichen Programm, vorher schon an dem, was die Leute denken, ausmachen zu wollen, aus welche Taten möglicherweise irgendwann aus diesem Denken folgen könnten. Und die Art und Weise, wie er das macht, ist ja bekannt. Er nimmt die geistigen Führer dieser Mannschaft selber ins Gebet, fordert sie auf, sich vom Terrorismus zu distanzieren und sich selber als praktische Agenten der Unterordnung ihrer Schäfchen unter die Lebensverhältnisse in Frankreich aktiv mitzuwirken. Und was die Moslems angeblich in ihrer Mehrheit nicht beherrschen, aber was sie lernen sollen, und das ist ein ganz eigenartiger Wert, der heißt nämlich Toleranz. Es ist nämlich die Behauptung, die dieser ganzen Kampagne den Leitfaden abgibt, die Behauptung, das würde das Denken der Gesellschaftsmehrheit von denen dieser falschen 50er unterscheiden. Und deswegen zu diesem Wert nochmal ein paar Sätze. Toleranz ist ein eigenartiger Wert. Toleranz behauptet nämlich gar nicht, dass man irgendetwas über irgendetwas denken soll, sondern dass man immer dann, wenn man etwas über etwas denkt, zugeben soll, dass man auch jemand anders eine andere Meinung darüber haben kann. Toleranz ist also eigentlich streng genommen gar kein Gedanke, sondern eine Stellung zu ihm. Eine Stellung zu ihm, die sich ganz prinzipiell bereit erklärt, aus dem, was man über die Sache denkt, nichts Praktisches folgen zu lassen. Den Zusammenhang, der, wenn man es mal nüchtern betrachtet, eigentlich zunächst mal in jedem Gedanken drinsteckt. Wenn das so und so ist, dann folgt daraus doch praktisch Folgendes. Genau diesen Übergang für nicht angesagt zu erachten, anzuerkennen, dass man das auch ganz anders sehen kann. Und damit die Frage, und was folgt denn jetzt praktisch daraus, eben genau der Staatsgewalt zur Entscheidung zu überlassen, die dafür zuständig ist. Daran kann man abziehbildmäßig sehen, was eigentlich überhaupt auch schon wieder am IS stört. Es ist gar nicht der Glaube, den er hat. Es ist auch gar nicht die besondere Brutalität, mit der er seine Ziele verfolgt. Es ist eigentlich gar nicht das Terrormäßige im Terror, sondern es ist das Formelle, dass dieser Feind tatsächlich, das ist das, was den französischen Staat stört, tatsächlich steht für eine Gesinnung, die mit eigenen Gewaltakten der Gewalt des Staates Konkurrenz macht. Das ist das Abstrakte, was übrig bleibt, was einem am IS nicht passt. Und das ist das, was den Moslems in ihrer Gänze als beherzigenswerte Lehre aufgetragen wird. Die dürfen ruhig glauben, aber die sollen den Glauben genauso nehmen, wie das hierzulande jeder Bürger tut, als Art und Weise, sich in der Welt einzurichten, ihr einen Sinn abzulocken, sich den Verhältnissen unterzuordnen und ihnen einzuordnen, wie sie sind, und bloß nicht darauf zu bestehen, dass aus dem irgendwas folgen soll. Und das gilt dann selbstverständlich nicht bloß für die Moslems, sondern für alle. So, damit bin ich durch. Also jetzt habe ich zur Demokratie was gesagt, wenn Sie das für mich was zu sagen haben.
Das passt eigentlich sehr gut zu dem, was ich zur Toleranz gesagt habe. Was ich sage. Wissen Sie, es gibt eine Gewaltenteilung. Gewaltenteilung ist ein wichtiges Thema. Ja, die meisten Demokratien haben die Gewaltenteilung. Da kann der Präsident, der französische Präsident, muss darauf Rücksicht nehmen, wie die Gesetze dort formuliert sind. Sie tun so, als könnte er machen, was er wollte, und könnte jetzt, nachdem diese Terrorakt ist, tun, was er wollte. Das ist alles im Parlament entschieden, die Volksvertreter haben Ja oder Nein gesagt. Das ist der große Unterschied zu dem, wenn andere das machen. In Russland funktioniert das nicht so, und in vielen anderen Staaten auch nicht.
Sie messen die Taten des Staates gar nicht an ihrem Inhalt. Das finde ich das Merkwürdige. Für mich, wenn ein Staat mit Parlaments- und eine Staatsexekutive mit Parlamentsmehrheit ein Berufsverbot beschließt, dann ist mir das eigentlich ziemlich egal, ob er das mit Zustimmung des Parlaments oder ohne Zustimmung des Parlaments macht, weil mich nämlich der Inhalt der Maßnahme interessiert. Und nicht die Frage, ob er das höchst förmlich mit der Unterscheidung von Exekutive und Legislative.
Das interessiert Sie gar nicht, wie das zustande kommt. Das sollte Sie interessieren.
Warum? Ja, aber wenn es einen interessiert, verstehen Sie.
Wer soll es denn bestimmen?
Aber wenn es einen interessiert, gut, wir interessieren uns mal kurz dafür. Was stellt man denn mehr fest damit, wenn man es mal nüchtern betrachtet? Was stellt man denn mehr fest bei der Gewaltenteilung, als dass sich eine Regierung in Frankreich glatt an die Gesetze zu halten hat, die sie als Parlament beschließt? Was ist denn daran jetzt so toll?
Wer soll denn die was bestimmen? Glatt an ihre Beschlüsse. Das ist doch die Frage, wer soll denn bestimmen?
Habe ich doch gerade gesagt, wie es ist.
Wir.
Die Gewaltenteilung hat schon so gesehen den richtigen Namen. Da ist die Gewalt geteilt. Genau. Und zwar nicht zwischen Staat und Volk, sondern im Staat. Und es ist tatsächlich so, in einem Rechtsstaat hat sich die Regierung wirklich an die Gesetze zu halten, die sie selber beschließt.
Es gibt ein Verfassungsgesetz. Selbst wenn die Regierung was macht, und in Deutschland ist das so.
Aber was ist denn besser an der Maßnahme selber? Was haben denn die Betroffenen der Maßnahme davon, dass sie es gewaltenteilig
ist? Also ich kann Ihnen versichern, in Frankreich ist es so, dass die Mehrheit dafür war, der Leute.
Und die Mehrheit in Deutschland war. Ich lasse
nochmal auf die Frage ein. Das ist eine Frage, wie eine Entscheidung zustande kommt. Ob sie mit Mehrheit oder nicht mit Mehrheit zustande kommt und was eine Entscheidung für die Leute oder für die Bevölkerung bedeutet. Und das findest du immer ganz unwesentlich. Du sagst immer, jemand wäre demokratisch gefehlt, das wäre eine Gewaltenteilung, und damit ist für dich eigentlich die Laube ziemlich fertig. Du sagst, wenn jemand demokratisch gewählt ist und wenn jemand irgendwie eine Gewaltenteilung gibt, dann ist für dich die Güte der staatlichen Entscheidung schon gleich festgegeben. Wie kommst du denn auf den Trichter und wie hole ich mal einen Schatz? Ja. Also wie kommst du denn darauf, dass nur weil irgendwelche Leute gewählt sind, ja, will man ja gar nicht beschreiben, oder weil es eine Gewaltenteilung gibt, warum damit für dich die Güte der staatlichen Entscheidung gleich feststeht? Wieso denn eigentlich?
Die steht nicht fest. Sie ist nur getragen von mehr oder weniger von der Bevölkerung.
Ja,
und ich meine schon, dass es wichtig ist, dass die Menschen eines Staates mitzuentscheiden haben, wenn was geändert wird in den Gesetzen. Das heißt ja nicht, dass die immer gut entschieden haben.
Eben.
Das will ich nicht sagen.
Ja, dann kannst du das genau. Argument doch auch einpacken, wenn das nicht heißt,
dass du trotzdem entschieden hast. Ja, Moment, das ist doch die Frage, die Anzahl der Entscheidungen, die in Demokratien gefallen worden sind, sind sicher besser als in Diktaturen. Ich hoffe, da sind wir uns einig.
Als in Diktaturen. Du sagst einfach, du bist immer bei diesem formellen Argument, bleibst du halt stehen, dass du sagst, also demokratisch ist auf jeden Fall besser, dann mit dem Argument kommst du doch kein Zentimeter weit.
Ja, doch.
Du musst doch mal gucken, was entschieden wird und wie.
Nur weil es doch besser ist, ist ja noch nicht gut.
Ja, da haben Sie recht. Also, alles kann man doch verbessern.
Nein, aber gehen wir doch mal. Ich gebe Ihnen recht, in Frankreich ist es so. Dort hat zwar nicht erst eine Wahl und eine Abstimmung stattgefunden, ehe der Präsident beschlossen hat, jetzt ist Frankreich im Krieg, sondern das hat der Präsident gemacht. Und da hat er sich übrigens darauf berufen, was die Demokratie immer herstellt. Das, was der Helmut Kohl immer genannt hat, ich bin gewählt, basta. So, als der gewählte Herrscher hat er den Krieg beschlossen. Ich gebe Ihnen aber recht, diese Entscheidung des französischen Staates genießt in einer Mehrheit der französischen Bevölkerung Unterstützung.
Ja.
Jetzt frage ich mich, ob das eigentlich gut ist.
Ja, was ist die Alternative?
Moment.
Der Gedanke kommt nicht mehr.
Ist das eigentlich gut? Ist das eigentlich wirklich gut, dass ein Volk sich von seiner Regierung dazu überzeugen lässt, es sei jetzt für einen Bombenkrieg in Syrien. Ich finde das nicht gut. Im Übrigen, wenn wir mit Zustimmung argumentieren, muss ich sagen, das kriegt der IS auch hin. Der hat übrigens nur freiwillige Kämpfer. Das ist in Frankreich anders. In Frankreich gibt es eine Berufsarmee und wenn die nicht spuren, dann fliegen sie. Und wenn das nicht reicht, verfügt jeder Staat über Einberufungsbefehle. Der IS kriegt eine Zustimmung zu seinen mittlerweile ziemlich internationalistischen Metzeleien bei seinen Kämpfern hin. Übrigens nicht im Wege der Demokratie, das ist wahr, das machen sie anders, aber im Wege der gläubigen Überzeugung. Da stiftet der Glaube ein kämpferisches Band zwischen dem Kalifen und denen, die dafür die Rübe hinhalten. Ist es jetzt gut, dass dort Zustimmung herrscht? Sind Sie, wo Zustimmung herrscht für den Krieg, den die Führung damit führt? Dann müssen Sie es beim IS auch sein.
Die Demokratie hat gute Entscheidungen getroffen. Aber wie wollen Sie das organisieren, wenn solche entscheidenden Fragen wie Frankreich, wie reagieren die Menschen darauf? Wie soll entschieden
werden? Da liegt der Fehler Ihrer Fragestellung. Deswegen übrigens hoppeln Sie auch so durch die Jahrhunderte mit den Beispielen in der zeitlichen Schiene und dreimal um den Globus in der räumlichen Schiene. Weil Sie einem immer Beispiele vorführen wollen, wo einem einleuchten soll, zweierlei soll einem einleuchten. Da käme doch jetzt mal Gewalt, mal polizeiliche, mal militärische, zu einem menschenfreundlichen Zweck zum Einsatz. Und zweitens, daran könne man sehen, dass militärische und polizeiliche Gewalt von Staaten eigentlich so eine Art freibleibendes Mittel sind, über die anständige Menschen wie Sie und ich nach unseren Vorlieben disponieren können. In keinem von den von Ihnen erwähnten Beispielen liegt das vor. Nein, Kambodscha war keine freie, da gab es keine freistehende staatliche Macht, über die die Leute disponieren konnten, wofür das jetzt militärisch eingesetzt wurde. Das ist nicht der Fall. Das hat der vietnamesische Staat beschieden, und zwar nach seinen Berechnungen. Dass dabei möglicherweise am Ende des Krieges allen Ernstes welche überlebt haben in Kambodscha, das ist schon so. Meistens überleben am Ende von Krieg irgendwelche. Aber dass das Überleben von diesen Leuten der Zweck des Krieges gewesen sei, das stimmt nicht mal dort, wo Vietnam in Kambodscha einmarschiert ist. Das stimmt übrigens auch nicht bei dem Krieg der Alliierten gegen Adolf Hitler. Es ist zwar wahr, dass ziemlich wenige übrigens, einige von den Betroffenen, die noch leben, beschweren sich auch darüber. Es ist zwar wahr, dass in den KZs in Deutschland allen Ernstes am Ende des Krieges ein paar überlebt hatten. Es ist aber nicht wahr, dass das der Zweck des alliierten Bombenkriegs war.
Nicht nur.
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Durch die Jahrhunderte und durch den Großmarschieren sollten Sie vielleicht auch mal gerade das letzte Beispiel anhören, zur Kenntnis nehmen. Das lernt man manchmal sogar schon in der Schule. Die Amerikaner und die übrigen westlichen Alliierten während des Krieges sich die Frage gestellt haben, wollen wir jetzt mit den Russen gegen die Faschisten Krieg führen oder wollen wir mit den Faschisten gegen die Russen Krieg führen? Nur das mal als Beispiel für ihre guten Kriege und die falsch bestimmten Kalkulationen der kriegsführenden Mächte. Dies zum Ersten. Zum Zweiten. Mir ist an Ihrer Argumentation was nicht Gutes aufgefallen. In der ersten Abteilung genauso wie jetzt. Immer wenn Sie an einen Punkt kommen, wo Sie nicht weiterkommen, wo Sie den Argumenten von da vorne nichts entgegensetzen können, fragen Sie nach der Alternative.
Ja.
Merken Sie? Merken Sie nicht, was das für ein Eingeständnis an der theoretischen Ohnmacht Ihrerseits ist?
Nein.
Ich will es nochmal andersrum machen, vielleicht kann ich mich darüber verständlich machen. Sie haben ein Argument nicht begriffen und fordern jetzt eine Alternative von denjenigen, die Ihnen bloß liefern können auf der Grundlage begriffener Argumente. Was gibt das für eine Nonsensdebatte dann? Sie können es nicht verlangen, deswegen bin ich auch völlig in Ordnung, dass Ihnen keine Alternative genannt worden ist. Ich mache es aber jetzt mal. Läuft natürlich auch was anderes raus, ist ja klar, muss ja auch. Wenn ich mir überlege, was geht mich der IS eigentlich an, muss ich erst mal sagen, gar nicht. Der geht mich gar nichts an. Und wenn denn so ein schlauer Mensch wie Sie daherkommt und sagt, aber das kann doch sein, dass Sie beim nächsten Werder-Spiel oder beim nächsten Weihnachtsmarkt Opfer eines Anschlags werden, dann sage ich, das kann von mir aus passieren, aber da ziehe ich nur einen Schluss draus. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass die sich hier mit Attentätern unter uns mischen? Das muss doch damit etwas zu tun haben, dass die hiesige Staatsmacht ihnen das Leben im Nahen Osten und wo sie sonst rum ganz so schwer gemacht haben. Und wenn ich den Schluss gezogen habe, der übrigens von vorne auch schon gekommen ist, dann weiß ich, dass meine Gegner erstmal hier gar nicht der IS sind, sondern diejenigen, die eine Situation hier hergestellt haben, dass ich unter Umständen gefährdet bin. Und das sind die hiesigen Herrschaften, die dort den Krieg führen.
Das ist aber keine Alternative. Das
Das ist insofern eine Alternative. Ja, sehr schönen Abend und mit sehr gutem Klima. Ich bin heute in Deutschland. Kann ich sprechen in Englisch? I want to add something that we are talking about IS, okay?
IS, yes.
Yeah. So, when we talk about society, I'm from a society which, I mean, is one of the most dangerous societies, okay? I want to add something that when it comes to extremism, the Muslims in Europe, in France, in Germany, in Scandinavian countries, these scholars, the Muslim scholars, people who are the important people in the Muslim community, why don't they disown the concept of jihad? I'm a Muslim. This is a new world, and you have to make amendments, changes in religion. There is a very important topic which is called jihad in Islam. You cannot win war against IS if the moderate Muslims living in Europe, Scandinavia, the scholars, people who are in mosque, they say very clearly that jihad has nothing to do in this modern world. It has nothing to do with Islam. But as a Muslim, I don't see the important people in Europe, the important Muslims, the scholars, saying this very loudly. They come out and they say that, yeah, we are against terrorism, this is bad, blah, blah, blah. But they should hit the main thing. They should say that jihad has nothing to do with the modern world. We have to change this thing in Quran, because Quran has said it very clearly that you have to go for jihad. So it's very important for the scholars in Europe, they should say this, that, okay, from now on, we have this no concept, because this is the 21st century. We are in Europe. Even if you're not in Europe, if you're in Afghanistan, Pakistan, I'm from Pakistan, they should say it very clearly. But unfortunately, it is not said very clearly. They criticize, they commend terrorism, but they don't say in the scholars, because there is something they don't want to change. So we will keep discussing this thing that, okay, this is bad, but you have to change. Christianity has changed. And before the French Revolution, there were wars again among Christians, but now they have made amendments. So this is my point, that the Muslim community in Europe should make this thing very clearly. I'm Muslim, so I want this thing, other Muslims also say this, that, okay, we are in Europe, we want to integrate, we want to live in a modern society, so we have nothing to do with jihad. This is a very, very important thing. Thank you.
It's difficult for me to answer, because if I answer in English, you'll be the only one who understands me. If I answer in German, perhaps you don't understand me, so what should I do?
Versuch's auf Englisch. Ich glaube, ich habe 80% verstanden. Englisch.
Das Brand, the war.
Nee, der ging aber ins Mikrofon wenigstens.
Against the IS, this war is not meant to, is not against religion. It's an imperialistic war. They
sollen mal den Koran lesen. Das ist wirklich für die
So it doesn't help to, if Muslims say they are good Muslims.
No, it's not about good Muslims. It's about when you don't disown something, you know. This is a very, I think it's a very dangerous concept. Many people who live in West don't understand this thing, because I have lived in the most dangerous society in the world, and I've experienced these things. So it is somehow... I know what I'm saying, that, okay, this goes against racism, but this is not racism. I'm a Muslim myself. If I'm willing to criticize my religion, it means that there is something wrong in the concept. This is what I'm saying. I mean,
yes, I understand. So what's the point?
What she wanted to say was, this is not about religion.
Yeah.
This is not about religion.
Why not?
May I finish my argument, yeah, please? Because for the most Muslims, exactly as for the most Christians, religion is a way of making one's peace with the imperialism.
With the government.
Making one's peace. Marx said, opium of the people.
Yeah.
It's a way to explain the world in a way which says everything is okay. I can find my higher meaning in everything, because I believe in somebody up above who has made the world as it is. So I think it's completely beside the point to Muslims to disown jihad? Because why should they?
Because jihad says you should go to war against non-Muslims.
So you can see that maybe the way that ES explains the world, but it certainly isn't the reason. That's what I wanted to say in my. It certainly isn't the reason why they are fought against.
No,
it's not the fact that they believe in Quran or whatever is not the reason.
I'm not told you say that.
No, but
it's amazing, really.
Yeah, but
because the reason is that they create a state which comes across the aims that the powers that be are pursuing in Nahen Osten. Es ist ein Unterschied, ob man sagt. Es ist ein Unterschied, das möchten die Oberen uns ja gerne glauben lassen. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, es liegt an der Religion, dass es einen IS gibt, und der kommt uns in die Quere und deswegen müssen wir die Religion einnorden.
Die müssen wir nicht einnorden.
Doch, die muss
schon
man, das war
schon beim Christentum. Und eben,
einnorden heißt, die Religion darauf herunterbringen, auf dass das Christentum sich selbst heruntergebracht hat, zu einer Sinnsuche und einem Mittel der Einordnung in die Verhältnisse. Das ist das, was sie dem Islam vorwerfen. Und das ist, muss man sagen, das hat in dem Sinne, nur in dem Sinne, was mit dem Islam zu tun. Dass der Islam die Art und Weise ist, die sich die moralische Überlegenheit der eigenen Lebensführung über die des Westens zu versichern. Aber nicht der Grund.
So, schauen Sie mal, die Nazis haben von Hitler... Nein, ich sage jetzt mal, zur Religion, es geht jetzt um Religion. Er hat meinen Kampf geschrieben. Da stand sehr viel Blödsinn drin. Ja? Sehr viel Blödsinn. Er hat die Menschen manipuliert. Er hat die nicht zum vorangebracht, sondern... Ein Moment.
Versteht sie nicht.
Ah, okay. Also, ich rede jetzt von den Büchern. Ne? Ich rede von meinem Kampf. Wenn Sie den mal lesen oder angeben, dann steht viel Blödsinn drin. Jetzt sind die mal die Koran der Salafisten. Das heißt, die Koran der Salafisten. Da stehen Sachen drin, frauenfeindliche Sachen und was weiß ich ja alles. Das ist, tut den Menschen nicht gut.
Das führt nicht zu Toleranz, sondern das führt zu Intoleranz.
Das hilft das Neue Testament ganz genau. Wenn Sie auf der Ebene der Religion argumentieren, dann gibt das Christentum dem muslimischen Glauben überhaupt nichts. Der Totalitätsanspruch, der Anspruch, dass wenn man selber so glaubt, der Rest der Welt gefälligst auch so zu glauben hätte, der ist den heiligen Büchern des Christentums genauso immanent wie den Koran.
Das ist nicht gleich.
Doch,
das ist ein Unterschied. Also im Christentum steht viel Blödsinn, auch im Alten Testament besonders für Blödsinn steht da, meiner Meinung nach. Was nicht mit den Menschenrechten übereinstimmt, sagen wir mal so. Alles, was nicht mit den Menschenrechten übereinstimmt, ob das Koran ist oder Christentum, das sollte man kritisieren. Und was er vorhin gesagt hat, das ist doch genau richtig. Wir müssen darauf aufmerksam machen, was ist nicht in Ordnung, was steht da drin und ist einfach menschenfeindlich.
Was der Französische, was der
von dieser Welt, das können Sie doch nicht mit Menschenrechten kritisieren. Das ist doch einfach ein Blödsinn, was Sie erzählen.
Was der französische Staat derzeit in Sachen Moslems unternimmt, das ist eigentlich eine sehr aufschlussreiche Fallstudie. Was ein Staat, wenn überhaupt, an einer Religion stört.
Was denn?
Was unternimmt er denn? Der geht jetzt da in diese Vorstädte, wo er seine Klienten vermutet, und predigt denen Toleranz.
Toleranz ist gut.
Nein, es ist gar nicht gut.
Nee?
Nein, es ist überhaupt nicht gut. Da ist was gesagt worden, aber ich möchte mal an der Stelle sagen, man merkt daran, was ein Staat an einer Religion wie den Islam gegebenenfalls stört. Nämlich, dass er nicht duckt.
Warum? Was ganz anderes?
Dass er Moment.
Vielleicht die Intoleranz. Ich gebe ein Beispiel. Wenn Sie in Saudi-Arabien...
Nein. Mach einmal ein Thema. Bitte,
wenn Sie in Saudi-Arabien... Ich gebe ein Beispiel. Wenn Sie in Saudi-Arabien sind und einer Mensch will, ist Moslem und will Christ werden, hat diese Probleme. Wenn einer in Deutschland oder in Frankreich lebt und ist vom Islam will zum Christentum, kein Problem. Das ist ein Beispiel, wo der eine Religion tolerant ist und die andere nicht tolerant.
Dazu will ich mal was sagen. Also was den französischen Staat an der Religion derzeit erkennbar stört, ist nur das eine, dass da welche sich unter Berufung auf ihre Gottesvorstellung der unbedingten Hoheit des französischen Staates nicht ergeben geben. Das ist die ganze Religionskritik.
Schön, dass Sie genau wissen, welcher Grund das ist. Könnte
das ist die ganze
angeben?
Aber wenn Religion im Namen der Toleranz durch einen Staat...
Ja.
Könnte
es noch anderen geben?
Nein.
Warum nicht? Meine Frage.
Jetzt sagt er das doch gerade.
Moment.
Weil er selber sagt, der Staat, der Hollande zum Beispiel.
Nein, der sagt, in Frankreich gibt es eine Diskussion, ob Frauen sich ganz verschleiern dürfen oder nicht. Ich gebe ein Beispiel. Das ist eine Diskussion. Und das verstößt für viele Menschen.
Das ist gesetzlich verboten. Das ist übrigens gesetzlich verboten. Das ist eine ganz hochtolerante und irre intellektuelle Auseinandersetzung, die da läuft.
Genau.
Haben Sie sie sich mal vorgeknöpft? Ja? Da gibt es wirklich welche Frauen, die haben nichts Besseres mit ihrem Leben zu tun, als sich in einen Sack zu stecken. Das mag ich nicht. Übrigens in der Religion, in allen Religionen, gibt es dauernd so einen Mist. Weil der Begriff einer Religion ist ja Unterwürfigkeit. Der ganze Gedanke einer Religion ist
Quatsch,
geistige Unterwürfigkeit.
Ist
der Gedanke...
Jetzt ist er da vorne
nehmen
dran.
Nein,
ich möchte den Gedanken jetzt zu Ende hören und nicht schon wieder ein neues Thema. Den Gedanken will ich jetzt zu Ende hören. So,
ist der Gedanke auf Gedeih und Verderb letztlich einer höheren Allmacht, an die man glaubt, zu unterstehen? Das ist der Begriff von geistiger Unterwürfigkeit. Das wäre meine Kritik an Religion. Einem Staat wie Frankreich, ist der Gedanke der Unterwürfigkeit mit dem Argument, ich mache das wegen Allah oder ich mache das wegen der heiligen Dreifaltigkeit, entweder scheißegal oder sogar ein bisschen recht.
Oder ich mache das
passt ihm sogar. Aber was,
sein, ne?
Was er einer Religion nicht durchgehen lässt, ist, wenn religiöse Menschen die Loyalität ihrem Gott gegenüber höher stellen als die unbedingte Loyalität ihrem Staat gegenüber. Daran merkt man, was überhaupt das wunderbare Ergebnis dieser Aufklärung, was das wunderbare Ergebnis davon ist. Das besteht in nichts anderem als dem staatlichen Anspruch, du sollst keine Herrschaft neben mir haben, außer mich.
Aufklärung ist die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Ja, das hat
ja, genau.
So verkehrt haben sich das Philosophen zurechtgelegt, die Immanuel heißen.
Ja, genau. So, habe ich von dir ganz voll. So, was macht die Menschen unmündig und was in der Religion macht uns unmündig und was macht uns mündig? Da müssen Sie schon mal genauer gucken.
Ne? Sie müssen, wenn Sie schon mit dem Begriff der Mündigkeit hier um sich werfen, es ist eine eigenartige Mündigkeit, die immer sehr genau zu unterscheiden weiß, wofür man selber allenfalls zuständig ist und was man sich als Bedingung des eigenen Lebens von oben servieren lassen muss. Was in Gesetzesform gegossen ist und deswegen zu befolgen, und dass man diese Befolgung des Gesetzes nicht einfach als sklavisches Nachbeten von der Befolgung macht, sondern aus eigener Einsicht.
Das eine schließt das andere nicht aus. Das ist auch wichtig.
So. Und jetzt kann es aber doch sein, vielleicht nicht so ganz abwegig, und deswegen steht zum Beispiel auch in unserer Verfassung, die Freiheit der Wissenschaft entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Auch ein interessanter Satz. Deswegen steht das in unserer Verfassung, dass das Gesetz gilt, und zwar unabhängig davon, ob Sie das einsehen oder nicht. Davon macht sich das Gesetz nämlich gar nicht abhängig.
Geht auch nicht. Sonst könnte, man kann ja nicht 80 Millionen Menschen...
Also was ist dann... Ja, genau. Also was ist dann Mündigkeit? Mündigkeit besteht darin, einzusehen, dass die eigene Entscheidungsfreiheit genauso weit reicht, wie es der Gesetzgeber gerade definiert hat, und dass man deswegen gut daran tut, deswegen gibt es ja auch ein Strafgesetzbuch, deswegen gut daran tut, die Gesetze zu befolgen, auch dann, wenn man sich mit ihnen den eigenen Schaden einhandelt. Weil wenn man sich mit der Befolgung der Gesetze keinen eigenen Schaden einhandeln würde, dann hätte man selbst das Problem überhaupt gar nicht. Wenn die Leute beim Befolgen der Gesetze alle in Saus und Braus leben würden, keine Arbeitsverhältnisse eingehen müssten oder gar kein erst bekommen, indem sie Gesetzen gehorchen müssen, von denen sie wissen, dass sie einen Schaden davon haben, dann bräuchte es das ganze Strafgesetzbuch nicht. Dann bräuchten die Lebensbedingungen auch nicht die Form der Gewalt anzunehmen, die einem vorschreibt, was man tun muss. Dann ist diese ganze wunderbare Mündigkeit, die Aufklärung uns geschenkt hat, also die geistige Leistung, sich geistig, und dafür sind Sie ein wunderbares Beispiel, sich geistig für alles zuständig zu erklären und privat für genau immer so viel, wie erlaubt ist. Und mehr auf keinen Fall. Und da stört der IS, ja, da stören Gläubige, wenn sie sich hinstellen und sagen, wir kennen ein höheres Wesen und das ist uns wichtiger als das Parlament in
Bonn. Religion, Marxismus, Faschismus, gibt es viele diese Ideologien, da brauchen Sie nicht nur die Religion nehmen, sondern gibt es auch andere. Ja? Marxismus hat uns auch viele Leid geschaffen. Oder die Leute, die das interpretiert haben, ne? Da muss man mal drüber nachdenken, was das alles ist. Ja? Was ist denn, wenn man Sie als Maßstab nimmt? Das möchte ich mal gerne wissen.
Meine eigene Kritik an der Gesellschaft nehme ich als Maßstab.
Das habe ich nicht das Gefühl. Das ist stark marxistisch.
Ja.
Indoktriniert, sage
ich mal. Da kenne ich mich auch nicht so. Ja. Und jetzt?
Was gefällt Ihnen denn nicht am Marxismus?
Dass es Ihnen so wenig gibt, gefällt Ihnen.